Es ist Freitag, der 22. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie das erste Mal hier zu Gast ist. Sie werden sie möglicherweise kennen vom YouTube-Kanal Comedy Kollektiv mit der Show Falsch, aber lustig. Möglicherweise aber haben sie sie auch gesehen als Vorprogramm von Felix Lobrecht und haben gedacht, verdammte Scheiße. Ist das lustig? Oder sie haben gesagt, hey, Moment, woher kenne ich die vielleicht? Vom 1 Live Köln Comedy Festival, von der Comedy Nacht XXL. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sie zu sehen, mit ihr und über sie zu lachen. Phyllis Taschland ist da. Herzlich willkommen.
Hi.
Du bist
ich hasse es, mich vorzustellen.
Ja, ja, ja. Nein, das übernehme ich doch wirklich sehr gern. Felix lässt lieb grüßen. Er hatte sich total gefreut, als er hörte, dass du hier zu Gast bist. Wir freuen uns. Wir das freuen uns auch. Und du bist... Jetzt ist natürlich die Frage, bist du heute gekommen, um A, entweder Bosnien-Herzegowina zu den EU-Beitrittsverhandlungen zu gratulieren oder wolltest du mir sagen, dass du dich sehr freust, dass das Roadhouse-Remake mit Jake Gyllenhaal draußen ist? Kannst du für was entscheiden?
Absolut, das Zweite auf jeden Fall. Ich nehm Jake, ja.
Ich habe schon die ersten Kritiken vernommen, wurde als ein bisschen seelenlos beschrieben. Also es gibt wohl unglaublich toll was auf die Fresse. Sein Gegenspieler ist in dem Falle ja auch Conor McGregor, also der UFC-Champion. Aber es soll insgesamt recht durchschnittlich sein. Die Frage ist, gibt es irgendeinen Film, auf den du dich in diesem Jahr freust oder von dem du sagst, den habe ich gesehen und den kann ich dringend empfehlen?
Ja, ich gehe ja nicht mehr ins Kino, komme gar nicht dazu. Ich gehe gar nicht ins Kino, ich gucke fast gar keine Filme.
Ja.
Wenn, dann gucke ich ja türkische Sachen, einfach um so komplett meinen Kopf abzuschalten, so damit ich gar nicht mehr in dieser Welt bin.
Ja.
Deswegen bin ich da gar nicht drin.
Ja, aber jetzt kurze Frage, aber warum willst du nicht in dieser Welt sein, also in der filmischen Welt, weil es einfach alles so banal und schlecht geworden ist oder weshalb?
Ja, das und ich fange dann immer an, mein Kopf fängt dann immer an zu arbeiten manchmal, wenn ich mir sowas angucke. Dann, also
das ist bei türkischen Filmen nicht der Fall?
Da bin ich komplett raus. Das ist,
echt?
Ja, hat ja auch nichts mit der deutschen Sprache zu tun. Ich bin einfach dann komplett weg.
Oh ja, okay.
Ja,
also. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann muss ich aber jetzt, also jetzt kommt richtig viel Realität.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Gastrolle auch für Jenny Elvers, jubelt NTV. Rainer Kallmund ist bei Die Passion dabei. Ben Blümel, Jimmy Blue Ochsenknecht und nur noch Rainer Kallmund und Jenny Elvers. Der Cast für das große RTL-Osterevent Die Passion füllt und füllt sich. Auch zu den Rollen des Ex-Fußballmanagers und der Schauspielerin gibt es erste Spekulationen. Wenn du diesen Namen hörst, ja. Inwieweit erwärmt es dein Herz zu hören, was da als Event auf uns zurollt?
Als ich das gelesen habe, dachte ich so, ich finde schon krass, wie fahrlässig man mit so religiösen Ereignissen umgeht.
Wie bitte? Was? Hallo? Das ist doch, hallo, RTL also, baut Jesus da ein weiteres Denkmal.
Ich komme ja aus der Türkei. Und da geht man ein bisschen anders um mit so religiösen Sachen, ne? Und wenn ich das dann hier lese, denke ich so, ja, lass doch Jesus spielen von Ben, ja. Dem Sänger, warum nicht?
Ja nun, ne? Hätte ja auch jemand Vorbestraftes sein können,
ja,
das muss man auch mal positiv sehen.
Ja,
ne? Ja.
So, das ist schon, ist auch eine gute Sache, dass man das hier machen kann. Ne?
Es ist tatsächlich ein recht unverkrampfter Umgang mit der christlichen Lehre.
Absolut.
Da stimme ich dir absolut zu. Die Frage ist, gibt es da demnächst noch weitere Folge-Events? Also gibt ja noch andere christliche Feste, die man vielleicht irgendwie umsetzen kann.
Ja, ne? kannst du alles machen. Das ist ja das Gute.
Ja.
Also,
ja, ja.
Es ist ja, ich habe ja immer als Künstler, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich will mich mal als Künstler bezeichnen, aber immer wenn ich sowas sehe und ich will da natürlich drüber lästern, aber dann habe ich immer im zweiten Moment immer Schiss, dass ich da auch irgendwann landen.
Ach so.
Dass ich so denke, nee, die machen das schon ganz gut.
Und dann meinst du, dann fällt dir das irgendwann auf die Füße, weil dann alte Ausschnitte eingespielt werden, als Felix Taschland damals 2024 genau. sagte, Kallmund, er wurde das Hinterletzte. Das kann natürlich, also passiert vor allen Dingen immer den Leuten im Zusammenhang mit dem Dschungelcamp. Da gibt es natürlich tolles Archivmaterial. Ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ja, mich kriegt das ja, ne? Mich kriegt sowas. Also ich denke so, so PR-mäßig kriegt mich das, weil ich denke, naja, vielleicht schalte ich da mal kurz
schon,
rein,
oder?
Das will man schon sehen.
Ja, total. Also ich habe es vor 2 Jahren gesehen, als sie es inszeniert hatten. Sie haben ja im letzten Jahr pausiert. Das war schon toll. Ja. Also wer da alles dabei war, Mark Keller, Alexander Klavs als Jesus, Gil Oferim durfte da auch noch mitmachen. Und da wird also in diesem Jahr ja richtig, nochmal richtig aufgefährt. Also dabei ist auch so RTL-Moderatoren wie Wolfram Kohns, Fernsehkoch, Mario Kohns. Also wenn man sich einfach vorstellt, das letzte Abendmahl wird dann auch noch von so einem Fernsehkoch zubereitet. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Das
ist schon toll.
TV-Richter Ulrich Wetzel mit einem kleinen Auftritt, der dann wahrscheinlich irgendwie dann der Pontius Pilatus assistiert. Also da ist so viel drin.
Ja.
Kann man so viel machen. Du kannst ja theoretisch auch mit dem Kreuz, Jesus am Kreuz, da nimmst du noch irgendeinen TV-Heimwerker, Jean Pütz oder so, der sagt, wie man führt zu Hause. Also du kannst da so viel machen. Ich bin wirklich absolut begeistert.
Ja.
Also
Jenny Elvers hat auch eine tolle Rolle, ne? Die ist ja, spielt eine blinde Frau.
Ja, das
was ich auch witzig finde, in einem Musical, also eine blinde Frau zu spielen, ist ja jetzt auch nicht so ein großer Unterschied einfach, aber.
Das ist ja, wobei, ja, sie muss ja, also ich weiß ja nicht, ob sie da dann singen wird oder so, ne?
Ja, ja,
als
wahrscheinlich, aber ich meine, dann wird sie wahrscheinlich irgendwo sitzen. Und sitzend eine blinde Frau zu spielen, ist jetzt auch nicht so einfach, ne? Will ich jetzt mal behaupten.
Gewinner des Tages.
Die irren Rocky-Fotos von Macron. Ist sein Bizeps wirklich so groß und stark? Das fragt die Bild-Zeitung. Das Fotomaterial, liebe Phyllis, das liegt dir vor.
Ja.
Es ist so, es gibt Bilder von Macron, auf dessen Instagram-Kanal geschossen hat die Fotos, die ihn stets begleitende Soucy de la Moissonnière. Das ist natürlich ein Name, das wünscht man sich, oder? Das ist nicht hier wie in Deutschland Herr Linde Kölbel oder so, das ist richtig. Der Name ist einfach schon so toll, dass man sich wünscht, von dieser Frau inszeniert zu werden. Und jetzt sehen wir Macron in Schwarz-Weiß, wie er in so einen Boxsack knüppelt und schwitzt und der Bizeps ist angespannt. Mhm. Und für nicht wenige ist er ungewöhnlich voluminös.
Mhm.
Sind es also auf mehreren Ebenen. A, vertraust du dem Bildmaterial? Hashtag Kate Middleton, Kate Gate. Und B, sind das Bilder, die dich für Macron einnehmen? Lässt du dich von sowas korrumpieren?
Nee, aber erstmal A möchte ich beantworten. Mein Freund ist Grafiker. Wir haben das mal analysiert heute und da fehlt so eine Wölbung. Also der Muskel ist zu flach. Also das muss irgendwie Photoshop sein.
Ach was, der Bizeps ist zu flach?
Ja.
Ja?
Ja, da fehlt so ein Muskel quasi. aber ich habe ja mal selber geboxt. Und da habe ich auch Fotos mal gehabt und wenn man wirklich zum richtigen Zeitpunkt, also wenn man genau aufschlägt, den Muskel so fotografiert, dann sieht der schon heftig aus.
Ja, also der Trizeps hilft ja auch dabei, das muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Ne? Der Laie denkt ja nur an den Bizeps, aber es gehört ja zu einem dicken Arm ja ein Trizeps dazu. Und es gibt ja auch legendäre Tennisfotos von Tennisspielerinnen, ich weiß gar nicht wer, Jennifer Capriati oder wie sie alle hießen, die so besonders muskulös waren. Und wenn die dann in dem Moment so die mit der Rückhand loslegen oder der Vorhand und dann knippst du sie, dann sieht der Arm ja auch absurd dick aus. Und ich denke, man weiß ja auch nicht, wie viele Versuche er hatte, bis er dann La Moissonnière gesagt hat, so, das nehme ich jetzt. Da sind wahrscheinlich 825 Fotos gemacht worden und dann irgendwann sagt er so, den kaufe ich.
Ja, ich fand es witzig, dass seine Frau gesagt hat, dass er zweimal die Woche trainiert.
Toll.
Als Begründung, dass der Muskel so aussieht. Ja.
Ach so. Jetzt aber mal, die grundsätzliche Frage ist ja, ist das überhaupt eine Art von Inszenierung, wie man sich das von einem Regierungschef, von einem Politiker wünscht? Oder gehen wir mal, der andere große europäische Player, Olaf Scholz. Sind das Fotos, die du dir auch von deinem Bundeskanzler so wünschen würdest?
Nee, ich bin ja total, ich mag ja so diesen, also man beschwert sich in Deutschland ja immer über die Politiker, dass sie so langweilig sind und so trocken. Ich mag das ja, ich finde das ja gut, wenn ein Politiker so ist.
Ja.
Ich kenne ja auch andere. Und
das ist richtig.
Ja, genau. Ich mag einfach so diese trockene Beamtenart. Also das ist,
ach, das findest du schon, ja, ich find schon das gut, ja?
Ja, ist für mich professionell.
Weil es liegt ja völlig auf der Hand, dass Markus Söder natürlich bereits morgen ein ähnliches Foto von sich posten wird. Und wenn da nicht gerade irgendwie ein Boxsack ist, dann kloppt er im Zweifel auf die Reinigungsfrau in der Staatskanzlei ein. Hauptsache er hat irgendwas, wo der Arm relativ dick ist. Aber du vertraust dann doch eher also auf die Aktentasche von Olaf Scholz, ja?
Ja, ich bin eher so der Aktentaschentyp. So. Ich kenne ja auch Olaf Scholz noch von früher. Das ja,
woher kennst du den Olaf Scholz?
Olaf Scholz war früher bei uns immer im alevitischen Kulturverein.
Ja.
Damals. Er hat uns immer regelmäßig besucht. Also ich kenne ihn quasi noch.
Und was hat er da so gesagt? So, Religion ist gut, Religion ist wichtig.
Ja, der hat sich so für uns interessiert. Genau, der hat sich für uns interessiert und dann, ja, der war da, der war immer bei so Feiern und so, deswegen habe ich da so einen persönlichen Bezug zu.
Authentisch, interessiert, nahbar?
Absolut.
Wirklich?
Ja, wirklich, muss ich wirklich sagen.
Du, toll, weil du kannst ihm heute wirklich da im echten Dienst erweisen, also mehr als da so ein Boxsackfoto, wenn du jetzt, du bist vielleicht möglicherweise die einzige Person deutschlandweit, die sagt, der war nahbar, interessiert und regelrecht menschlich.
War tatsächlich, also muss ich wirklich sagen.
Es ist nichts dagegen einzuwenden, sich positiv über den Bundeskanzler zu äußern. Das ist dieser Tage schwierig. Und wir kommen mal zu einem der Prestigeprojekte unseres Kanzlers.
Das Kleingedruckte.
Heute ist die Sitzung des Bundesrates und auf Punkt 6 der Tagesordnung ist Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften. So, also du hast ja gerade schon mit mir über Social Media gesprochen. Der Satz, der uns allen noch im Ohr ist, ist von Karl Lauterbach. Also ich bin jetzt auch bei TikTok. Ihr könnt mich bei TikTok sehen. Und unser Gesundheitsminister, der muss natürlich jetzt das Thema Cannabis-Legalisierung voranbringen. Aber die Nemesis von Olaf Scholz, Friedrich Merz, hat seine eigene Erfahrung mit Cannabis als, ich zitiere, furchtbar bezeichnet. Er sagt, es war furchtbar, das hat er in der NTV-Sendung Frühstart gesagt, ich habe einmal während der Schulzeit mal einen Zug daran getan. Es war furchtbar, sagt er. Also der Kiffen, das ist doch schön, in so einen Freitag einzustarten, sich erstmal den kiffenden Merz vorzustellen.
Ja, also erstmal glaube ich ihm nicht. Weil wenn man einmal in einem Joint gezogen hat als Jugendlicher, braucht man Freunde.
Okay,
also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er in so einer Gruppe von Freunden steht und dann der Nächste ist, der dann zieht oder so. Das kann ich mir bei ihm gar nicht vorstellen. Also dass er
mit so einer langen Matte, ne? Mit so einer langen Matte, dann so einer Schlaghose. Genau. Der ist ja jetzt, was ist er für ein Jahrgang, Friedrich Merz? Wahrscheinlich so, der wird so 57er, 55er Jahrgang sein. Ja, also Mitte der 70er, Anfang 70er. Schwer vorstellbar irgendwie, oder?
Ja, kann ich mir das nicht vorstellen. Oder? Dass er es furchtbar fand, kann ich mir vielleicht auch denken, weil er vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben einfach entspannt war.
Kontrollverlust.
Genau, das war für ihn, glaube ich, ein schlimmes Gefühl. Einfach.
Das glaube ich auch. Also der Kontrollverlust scheint wirklich etwas zu sein, was Friedrich Merz nun wirklich überhaupt nicht behagt. Also der Mann wirkt ja in der Regel sehr kontrolliert. Es sei denn, es geht natürlich um Zuwanderung und Zahnarztpraxen. Dann rauscht es gerne mal kurz ab. Aber ansonsten, ja. So, und nun ist es aber so, heute wird dann im Bundesrat im Bundesrat ist das Gesetz nicht zustimmungsbedürftig. Die Länder könnten aber den Vermittlungsausschuss anrufen und das Verfahren damit abbremsen. Und nun ist es ja so, dass die CDU-geführten Länder das vermutlich auch tun werden. Mhm. Jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Wäre es denn überhaupt richtig, Cannabis zu legalisieren? Also das Ampelprojekt, so wie es angedacht ist.
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten immer. Also man soll ja als coole Person soll man ja sagen, ja. Ne? Also so, das ist ja immer so, bitte. Ich weiß, also ich meine, ich wohne ja in Berlin. In Berlin ist das schon seit gefühlt 20 Jahren legal. Also das ist halt,
im Girlie ist ja, das genau, schon seit langer Zeit legal.
Ja, also ich krieg's ja halt hier mit, wie es ist, wenn es legal ist. Ich weiß nicht, ey. Also als coole Person würde ich jetzt sagen, so, ja, Weed, aber so als...
Oder Bubatz. Wo kommt eigentlich der Begriff Bubatz her?
Das weiß ich
wird
nicht.
Ich wusste nicht, wo dieser von Christian Lindner benutzte Begriff Bubatz herkam und dass plötzlich alle sagen, ja, Bubatz. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben.
Ja.
Ich meine, klar, ich bin 46 Jahre alt, aber ich wusste jetzt nicht, dass junge Leute diesen Begriff die ganze Zeit verwenden. Habe ich noch nie gehört.
Ja, habe ich auch noch nie gehört. Ich habe im Zug, bin ich letztens gefahren, da war so eine Schulklasse und die haben immer so zu ihrem Lehrer gesagt, immer so, Herr Zilke, ich habe 2G. Also es war immer so. Ich habe 3G, ja genau, aber nee, 3 Gramm, 3, also so heißt das. Ach so, dann 3. Ich
okay.
Hab 3G.
Um den Lehrer zu provozieren oder
genau,
was sollte
um so
der dann
ein bisschen
sagen?
Zu sagen, ich habe Gras dabei, ne? Ich habe okay. 1-2G im Rucksack und so, das war jetzt wohl anscheinend das neue Ding. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es wird einfach ein bürokratisches Monster, das ist glaube ich das größte Problem, weil es ist ja immer so, ja, dann muss man Mitglied im Club werden und dann kann man unter bestimmten Bedingungen konsumieren und anbauen und da gibt es ein Stufenmodell und ein Säulenmodell und du denkst, oh Gott, wenn du das alles hörst, ey, wenn du dir vorstellst, du bist irgendwie 17 Jahre alt oder so und dann willst du dich in einem Club anmelden, um dann da was konsumieren zu dürfen und 3 Meter weiter im Park stehen 8 Leute, die dir das 3-mal so harte Zeug verkaufen. Also wer macht denn das? Also oder?
Ich hätte auf der Bühne auch mal den Gag gemacht, so dass so Jugendliche, ob die jetzt wirklich Bock haben, sich am Wochenende einfach ihre Drogen in so einer Apotheke zu kaufen vorher. Weißt du, so einfach.
Ja.
Aber wir machen jetzt mal richtig Party. Ja, wir gehen erstmal in die Apotheke, der macht um 17.30 Uhr zu oder 16 Uhr. Ja, das hört sich alles, glaube ich, geiler an, als es am Ende ist, so wie du es sagst. Ne? Das ist dann am Ende dann, ich meine, wir sind in Deutschland, das wird nicht einfach so normal funktionieren.
Nein,
Es wird hier keine Coffeeshops oder so geben, glaube ich.
Schade, das finde ich ja schon fast wieder schade.
Ja.
Ne? Naja.
Die Schlagzeile des Tages.
Gehörten für mich immer zusammen. Wegen Ausrüsterwechsel. Habeck kritisiert den DFB. Das berichtet T-Online. Die Entscheidung des DFB für Nike als neuen Ausrüster sorgt für Diskussion. Auch der Grünen-Politiker hat sich nun geäußert mit deutlichen Worten. Also da muss man ja jetzt sagen, das haben wir wirklich relativ selten als Schlagzeile des Tages, aber das rumst ja heute dermaßen rein. Also die Meldung, dass Adidas und der DFB bald keine Partnerschaft mehr pflegen, nach über 70 Jahren, dass 2027, wenn ich mich nicht irre, dass Nike dann der Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft beim DFB ist, das war natürlich schon eine Meldung, wo viele gesagt haben, ui, jetzt geht's aber los. Und selbst unser Wirtschaftsminister, der Vizekanzler Robert Habeck, hat sich zitieren lassen, hat gesagt, ich kann mir das deutsche Trikot ohne die 3 Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität, da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht. So Habeck. Das hat mich überrascht, muss ich sagen.
Dass er
die Reaktion.
So emotional wurde oder dass er so klar?
Ja, so, also schon. Also Standortpatriotismus. Immerhin von dem Mann kommend, der vor ungefähr 11 Jahren noch in einem Buch geschrieben hatte, dass er mit diesem Deutschlandbegriff nichts anfangen kann und dass er Patriotismus, stand, ich glaube damals 2011 oder so, zum Kotzen findet. Mhm. Und der Begriff Standortpatriotismus aus dem Mund eines führenden Grünen fand ich zumindest bemerkenswert.
Mhm, das stimmt. Aber vielleicht ist das auch mal ein geiles Gefühl, jetzt endlich mal so eine klare Meinung zu irgendwas zu haben. Weißt du so?
Also.
Dass man so denkt, so richtig, ja, genau. So, das finde ich jetzt mal richtig scheiße. Also, das ist jetzt, vielleicht ist das auch mal ein gutes Gefühl. Da habe ich richtig
vor
was
allen
zu
Dingen
sagen.
Vielleicht. Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich auch mal als führender Grüner auch mal ein Gefühl zu vertreten, dass der breiten Mehrheit der Deutschen, also auch so dem Uwe vom Spenggrill, so ein bisschen aus dem Bauch heraus spricht. Also da, das ist ja ein sehr anschlussfähiges Gefühl. Dieses, jetzt nimmt der Ami uns auch noch ein Nationaltrikot weg. Hallo Adidas und der DFB, Schwarz-Rot-Gold. Und darauf so ein bisschen, also ich will ihm das jetzt gar nicht zum Vorwurf machen, ja, aber das kann einen ja auch befremden, wenn 70 Jahre lang Adidas und der DFB eine Partnerschaft eingegangen sind und plötzlich kommt Nike und rüstet die deutsche Nationalmannschaft aus, die Amerikaner von Nike. Das kann ja auch durchaus Befremden auslösen. Mhm. Aber dass er sich da so in die Karten gucken lässt und sagt, ich hätte mir ein bisschen Standortpatriotismus gewünscht. Aber gut, ich meine, er ist Wirtschaftsminister. Er ist halt eben nicht nur Grüner, sondern auch Wirtschaftsminister. Ja. Und da findet man es wahrscheinlich schon ganz gut, wenn ein deutsches Top-Unternehmen wie Adidas auch natürlich das Premium-Produkt die deutsche Nationalmannschaft weiter ausrüstet. Mhm. Ist allerdings nachvollziehbar, warum der DFB sich für Nike entschieden hat. Denn, wie jetzt rausgekommen ist, zahlt Nike pro Jahr einfach mal das Doppelte. Adidas hat immer 50 Millionen pro Jahr gezahlt und Nike halt einfach, also den Informationen zufolge, über 100.
Ja.
Das ist natürlich ein Argument.
Ja, vielleicht kann das auch was Abergläubisches sein, dachte ich, dass sie so denken, ey komm, jetzt lass mal irgendwas wechseln, die Outfits, vielleicht ändert sich, weißt du, vielleicht ändert sich das Schicksal.
So.
Vielleicht.
Oder meinst du, die haben nach dem pinken Trikot, nach diesem doch viel diskutierten pinken Trikot gesagt, vielleicht müssen wir jetzt echt mal was ändern. Sie haben es zu weit getrieben. Vielleicht war es ja auch das. Man weiß es ja nicht genau.
Ja, wahrscheinlich war es die Kohle am Ende, ist ja klar. Also das Doppelte, da kann ja keiner Nein sagen. Ne? Aber ich habe da gar keine Emotionen zu, aber ich kann schon verstehen, dass man Adidas behalten will. Mhm. Das kann ich auch verstehen. Besser als Chibo.
Ja, ne? Ja, ich finde ja, also aus ästhetischen Gründen muss ich klar sagen, ich habe ja echt gejubelt, als ich die Meldung vernahm, weil ich immer schon ein Riesenfan von den Nike-Trikots bin. Mir gefällt das Design von Nike traditionell immer besser als Adidas. Deswegen fand ich es toll. Ich würde mir auch sehnlichst wünschen, dass Nike irgendwann mal wieder Borussia Dortmund ausstattet, dass man sich mal ein Trikot von denen kaufen kann. Also ich fand's gut. Die Franzosen werden ein bisschen befremdet sein, denn die wiederum bekommen von Nike pro Jahr auch nur, in Anführungsstrichen, 50 Millionen. Was sollen die denn sagen? Die sagen, ey, Motherfucker, wir sind Weltmeister bis vor kurzem und hier die Deutschen, die Trümmertruppe, die kriegen 100 pro Jahr. Wofür denn? Das finde ich viel interessanter. Ist ja schon auch irgendwie dann, man hat ja das Gefühl, dass es auch jetzt wirklich echt eine Trophäe ist. Also dass man sagt, dass wir das hingekriegt haben. Wir haben sie so mit Geld zugeschissen, dass die Deutschen irgendwann eingeknickt sind und gesagt haben, sogar die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt vom Ami ausgerüstet. Das fand ich das haben sie schon gut gemacht, aber klar, mit Geld lasse ich natürlich, also wo Geld ist, kann auch Liebe sein. Und da haben sie gesagt, so, dann machen wir das einfach so. Aber es zahlt.
Ich sehe da eh keinen Unterschied. Also wenn du mir jetzt gesagt hättest, die haben bis jetzt Nike getragen, hätte ich gesagt so, ja. Deswegen, also ich bin beim Fußball, bin ich komplett raus.
Aber ein letztes und dann entlasse ich dich aus dem Fußballthema. Aber ist es nicht auch wieder etwas, was so auf die allgemeine Befindlichkeit gerade einzahlt? Also, ne, die Bahn kommt nicht, alle streiken, die Nationalmannschaft verliert nur und jetzt ist auch noch Adidas als Sponsor weg. Typisch deutsch, alles geht den Bach runter. Ist das nicht, hat es nicht, also fühlt es sich nicht manchmal auch so ein bisschen so an?
Bisschen. Es fühlt sich so ein bisschen an, als Deutschland gerade so ein bisschen an Rang verliert. Ne, es geht so ein bisschen bergab. Ja.
Ich dachte, du würdest mich jetzt aus diesem Gefühl entlassen.
Ja, Amerika ist auch nicht besser. Also deswegen, ob man das dann mit Nike retten kann, weiß ich jetzt auch nicht. Also vielleicht sollte man was ganz anderes sich überlegen. Okay. Irgendwas Chinesisches.
Trigema wäre doch toll. Ne? Deutsches Traditionsunternehmen, Trigema.
Ja. Verlierer des Tages.
Die Deutsche Bahn meldet für 2023 Milliardenverlust. Ich zitiere die Welt. Hohe Kosten für Bau, Energie und Personal, gestiegene Zinsen und mehrere Streiks haben bei der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr für einen Milliardenverlust gesorgt. Der Konzernverlust lag im vergangenen Jahr bei 2,4 Milliarden Euro, wie das Staatsunternehmen am Donnerstag bekannt gab. Das ist ganz witzig, weil im Jahr davor, da lag der Verlust nur bei 227 Millionen Euro. Also das ist schon eine deutliche Steigerung. Übrigens, ihre Pünktlichkeitsziele hat man bei der Deutschen Bahn auch verfehlt. Ich habe diese Meldung eigentlich auch nur mit reingenommen, weil ich fand, wenn man das Jahr vorher einen Verlust von 227 Millionen hatte und im nächsten Jahr 2,4 Milliarden, dann ist das schon nicht so gut. Ja. Ich hoffe, man hat sich trotzdem Boni ausgezahlt auf der Führungsebene. Kannst du als tourende Künstlerin, hast du Erfahrungen?
Ja, ich habe sehr viel Meinung zu der Deutschen Bahn. Also ich habe mir dieses Jahr eine Bahncard geholt, ne? Bahncard 100. Und ich habe noch nie so viel Geld für...
Zweite Klasse? Erste Klasse?
Zweite Klasse. Ich habe noch nie so viel Geld für eine Sache so ausgegeben. Also einfach für so eine Karte.
Irre, ne?
Und man geht da ja immer von sich aus. Ja, man denkt immer so, ey, ihr habt 4.600 Euro bekommen von einer Person. Also wie könnt ihr pleite gehen? Man versteht da, oder Verluste überhaupt haben, das versteht man ja einfach nicht, ne? Das ist so, wie wenn Apple sagt irgendwie, ja, wir machen Verluste und jeder hat irgendwie so ein iPhone in der Tasche, das irgendwie so, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Wobei man der Fairness halber sagen muss, Apple hat natürlich kein marodes Schienennetz, was sie irgendwie mal einigermaßen wieder auf die... Also wir nehmen das jetzt erstmal als Bahnkunden, du und ich als Bahncard, eine 100-Inhaber, nehmen wir das mal positiv zur Kenntnis, weil es ja doch bedeutet, dass sie für dieses Geld, für diese horrende Summe, die sie da an Minus gemacht haben, dass sie jetzt natürlich die Infrastruktur verbessern und das kommt sowohl dir als auch mir zugute. Luis Klamroth hatte die Tage gesagt, dass er sich wünschen würde, dass in der Deutschen Bahn die Klassen aufgehoben würden. Das hat er bei Corbinian Frenzel bei Studio 9 erzählt. Da habe ich kurz gezuckt, dachte, du bist wohl wahnsinnig geworden. Ich fahre nämlich erste Klasse seit ein paar Jahren. Muss allerdings sagen, wenn die Klassen aufgehoben würden. Jede Klasse hat ja so ihr ganz eigenes Problem. Also in der zweiten Klasse hast du natürlich geöffnete Tupperdosen mit Frikadellen und Eiern und sehr viele oft junge Menschen, die gar nicht wissen, dass man Filme auf dem Smartphone oder YouTube-Videos auch mit Kopfhörern hören kann. Das ist so ein klassisches Problem in erster Linie in der zweiten Klasse. In der ersten Klasse hast du natürlich wiederum diese absoluten Ultra-Arschlöcher, die ihre Business-Gespräche unfassbar laut führen und überhaupt gar keinen Sensus dafür haben, dass man jetzt nicht gerade im Coworking-Space ist. Wenn ich mir vorstelle, dass aber die Klassen aufgelöst wird und die aus der zweiten Klasse auch noch dazukommen, also ich finde, dass diese Probleme sollte man nicht mischen. Also keine Klasse will die Leute aus der jeweiligen Klasse da auch noch haben.
Sorry, außerdem will ich mich gerade, das ist ja gerade diese Steigerung, ich will mich ja aus der zweiten Klasse in die erste Klasse hocharbeiten. So, weißt du, natürlich. Das ist ja für mich quasi dann auch irgendwie so ein Ziel. Und ich wechsle wirklich, ich wechsle alle Gespräche in der ersten Klasse gegen die in der zweiten. Absolut, ja.
Ja, was ist so das Dümmste, woran du dich erinnern kannst, was du in der zweiten Klasse gehört hast?
Wirklich, das war auch diese Schulklasse. Ja. Da ist der Zug irgendwie, der Zug ist kurz stehen geblieben. Und dann meinte das, so ein Mädel meinte so, Herr Zilke, der Zug hat geparkt. Und das war so. Gott, eigentlich so, okay.
Ja, der Zug parkt leider häufiger. Genau. Danke nochmal, schöne Grüße ans Schienennetz. Und wir wünschen alles Gute. Also wir bleiben hoffnungsvoll.
Der Trick der Woche.
Neuralinks erster Patient spielt Online-Schach mit Gedankenkraft. Das entnehme ich heise.de. Neuralinks erster gelähmter Patient mit Gehirnimplantat spielte Schach mit Gedankenkraft. Also das... Das hat man jetzt in einem Videostream gezeigt, wie erstmals ein Patient mit implantiertem Chip ein Online-Schachspiel mit Hilfe des Chips spielt. Der 29-jährige Noland Arbow konnte demnach die Züge beim Schachspiel steuern. Also Neuralink, das ist ja das Start-up von Elon Musk. Und dieser Noland Arbow war seit einem Tauchunfall von der Schulter abwärts gelähmt. Und er hat sich dann im Januar diesen Neuralink-Chip einpflanzen lassen. Und dem gelang es daraufhin, nur mit seinen Gedanken Schach zu spielen. Ist doch jetzt zunächst einmal eine sehr positive Angelegenheit, würde ich sagen.
Ja, ich weiß ja nicht, ob du das Video gesehen hast dazu.
Habe ich nicht, ja, nee.
Es gab ein Video, man denkt so, Gott, was passiert da jetzt? Ne? Das gucke ich mir mal an. Ja, passiert nichts. Also das ist einfach so langweilig.
Ja.
Also der Ingenieur sitzt dann genau neben ihn und dann erzählt er halt, wie er diese Schachfiguren irgendwie da passiert gar nichts. Also es ist einfach ein 9-Minuten-Video. Ja. Und ich finde das immer so witzig auch immer, wir haben ja immer so Schiss vor Technologie, ne, dass die uns irgendwie so...
Na, vor allen Dingen, wenn Elon Musk sie uns ins Gehirn einpflanzt. Also nach den Dingen der letzten Jahre muss man sagen, boah, ne?
Ja, die erzählen das immer so groß, also es ist ja auch mal bei diesen, wenn die so über Roboter erzählen, das finde ich auch mal witzig, so es gibt so einen neuen Roboter, der kann irgendwie so, und dann siehst du so einen Roboter, der einfach auf so eine Türklingel reagiert oder so, und dann sind alle schon so, oh mein Gott,
ja,
ne? Das wird der nächste Schritt. Ich habe das Video gesehen, ich habe es nicht so richtig verstanden, was er jetzt besser machen kann.
Ne, ich glaube, er kann halt einfach die Figuren bewegen mit seinen Gedanken. Ne? Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal eine relativ revolutionäre Angelegenheit, würde ich sagen, weil das ist der Mann ist ja vom Hals ab gelähmt oder von den Schultern ab. Was ich toll fand, war, dass er also total gejubelt hat jetzt darüber, dass er diesen Chip hat, dass er jetzt wieder Sachen machen kann. Und er sagt jetzt unter anderem auch, dass er jetzt dann mit dem Implantat auch wieder das Spiel Civilization vorspielen könne. Zitat, ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, das wieder zu tun und ich habe 8 Stunden am Stück gespielt. Also musst du dir einfach vorstellen. Im Grunde genommen hat sich für sein Leben kaum etwas geändert, weil andere sind halt irgendwie von der Schulter abgelähmt und können dann mit dem Chip mittels ihrer Gedanken möglicherweise irgendwann andere Dinge wieder tun. Und er sagt, ich kann aber demnächst wieder 8 Stunden daddeln. Das heißt, er liegt einfach doch wieder regungslos irgendwo, dank des Chips.
Ja.
Was für eine sensationelle Verbesserung seiner Lebensqualität.
Ja.
Das fand ich irgendwie toll.
Ja.
Aber fühlst du dich als Künstlerin eigentlich bedroht von KI mit dem, was du tust?
Wir haben uns am Anfang sehr bedroht gefühlt, also wir Comedians. Ich habe das jetzt aber mehrere Male getestet, so mit die, was für Witze die schreiben.
Ja.
Aber nee, die kommen da nicht ran. Also ich mache mir jetzt gar keine Sorgen mehr. Nee. Ich meine, man musste die auch füttern. dann, ne? Das ist ja das Ding.
Ja, ja, das ist ja, glaube ich, sowieso immer die Fehlannahme, ne? Man geht immer davon aus, dass die KI von sich aus sich dann so geniale Dinge ausdenkt, aber sie ist ja bis zu einem gewissen Punkt ja immer nur das, was du draus machst, also genau das, was du sagst. Was du ihr gibst, dementsprechend liefert sie dir etwas. Ich habe irgendwann in einer Sendung, wurde schon mal ein Gag auf meine Kosten gemacht, auch von KI. Das war aber dann tatsächlich handwerklich gar nicht so schlecht. Mhm. Also für den Sat.1 Fun Freitag könnte es möglicherweise bereits reichen.
Ja, ja, dafür reicht das schon. Also da kannst du mit KI kannst du da schon, kannst schon so eine RTL Comedy Night
kannst du schon mit gewisser
kannst du schon durchtexten, ja. So. Also ja. Das ist nicht so schwer. Also ich will mich jetzt nicht als noch intelligenter darstellen, aber also, du kriegst da schon was hin. Du kriegst da ein gutes Programm hin. So 40 Minuten kann man da gut schreiben.
Das war vielleicht im Karneval einfach mal testen oder ja, so, ne, wo das Publikum jetzt auch nicht so auf jedes
Karneval
einzelne Wort
Karneval wäre auch heftig, ne? Wenn man das oder? Mit KI übernehmen könnte. Ja.
Ja, ja. Ja, schon. Ja. Ja, ja. Bleiben wir mal dran.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
Dr. Dre kündigt neues Eminem-Album an. Das entnehme ich hiphop.de. Dr. Dre hat der amerikanischen Talker Jimmy Kimmel live gemeinsam mit 50 Cent und Snoop Dogg einen Besuch abgestattet. Dort machte der Producer und Rapper eine große Ankündigung. Eminem soll aktuell an einem neuen Studioalbum arbeiten nach 4 Jahren. Ja, als ich die Meldung sah, als ich nur las, Dr. Dre kündigt neues Album an, dachte ich, erst ein neues Dr. Dre-Album. Da hätte ich mich offen gestanden deutlich mehr drüber gefreut, weil Eminem ja doch immer noch vergleichsweise häufig Musik produziert. Das letzte Album ist jetzt halt okay, ja, 4 Jahre her, aber Dr. Dre beispielsweise braucht er viel länger. Also ich glaube von The Chronic bis zu 2001 oder wie es war, waren es ungefähr 10 Jahre und dann hat es wieder irgendwie bald, weiß ich gar nicht, das hat nochmal 10 Jahre gedauert bis zum nächsten. Also ein neues Dre-Album hätte mich persönlich deutlich mehr begeistert. Ist aber wahrscheinlich jetzt auch schon alte Leute Musik mit 46,
ja,
ne?
Ich bin ja riesen Fan, ne? Auch.
Ja?
Ja, ich bin richtig, also Dr. Dre und Snoop und so, da kriegst du mich. Also ich war auch auf dem Snoop-Konzert.
Ja.
Letztes Jahr und ich muss sagen, es war schon super. Also wahrscheinlich hätten Anna gesagt, ja, ist jetzt ein bisschen alt und der macht auch nicht so viel, aber ich finde es immer noch super.
Ja, ist halt
also und Dr. Dre ist schon, ja, da ist schon ein Genie, ne?
Schon, ja, absolut. Ja. Ja, das kann man sagen. Ja, also alleine schon auch ein finanzielles, ne? Also durch seinen Beat-Stil damals einfach mal 1 Milliarde gemacht. Ist auch nicht so schlecht. Aber musikalisch halt wirklich, also ich höre ja die alten Sachen doch immer wieder mal und The Chronic ist von 92 und ist halt einfach nach wie vor wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es auch festgestellt, dass so im Hip-Hop, im modernen Hip-Hop, es so vor 2 oder 3 Jahren auch mal doch eine sehr starke Bewegung gab, dahin sehr viel wieder von diesem 90s-Flow zu haben. Also Leute wie Joey Badass und so, da klangen die Alben plötzlich wirklich, als wären sie 1994 produziert. Also so richtig schlecht altern tun die Sachen nicht.
Die Sachen nicht.
Ganz beruhigend.
Ja, die Sachen sind gut, aber ich habe die auch bei irgendeiner Super Bowl Halftime Show, da waren noch alle Eminem, Dr. Dre
Vor
und 50 Cent und
oder
so.
Letztes, ja.
Genau,
ja,
und da, wenn man die dann schon so zusammen sieht, so und dann 50 Cent in seinem Unterhemd und so, dann denkt man so, Leute, ey, also schon ein bisschen
50
alt
Cent
geworden.
Kam noch, ne? Ja, ja, die sind ja jetzt alle auch um die 50 oder ich glaube Dr. Dre schon Mitte 50 und bei 50 Cent fand ich so schön. Der ist ja dann so wie so eine Fledermaus, ist er dann wie damals ich glaube es war sogar das In the Club Video oder so, von der Decke hing er und der hing aber jetzt da einfach wie so ein Schinken beim Spanier. Und man sagt, man war sich nicht mehr so ganz sicher, ob der nochmal hier wieder überhaupt heile da runterkommt. Ja, ja, du merkst, sie sind dann doch alle ein bisschen kurzatmig. Es war dann vielleicht doch ein bisschen...
Und dann Eminem mit seinem gefärbten Bart und so seinen Haaren.
Ja,
das
stimmt.
Ist dann auch immer so. Ja, ich finde den eigentlich am schlimmsten gealtert von denen. Ich würde auch, Eminem-Album interessiert mich zum Beispiel auch nicht so sehr, also was der jetzt nochmal macht.
So. Ja, ich war auch nie so ein riesiger Fan von Eminem. Also ich muss sagen, ich schätze, also seine Technik, ja, die ist natürlich unbestritten fantastisch. Ja. Aber ich mochte den Style an sich nie. Also es war nie so mein Ding. Die Stimme, das Tempo, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
aber das ist, ich glaube auch wirklich, warum die jetzt, die tauchen ja immer eine Gruppe auf. So, die sind schlau, weil sie denken, so einzeln funktioniert das nicht mehr. Also wenn, dann müssen wir die Aufmerksamkeit mit allen, also die machen ja alles in Gruppen. Die waren ja auch in der Gruppe bei Jimmy Kimmel, Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Und nee, ich habe nur diese Verarsche gesehen.
Ja, von, die habe ich auch, die war auch witzig, fand ich eigentlich. Ja,
also
ja.
Aus Grey's Anatomy dann Dre's Anatomy gemacht, das ist natürlich fantastisch. Ja. Ja. Achso, du meinst, die machen das so ein bisschen so wie Justin Timberlake mit NSYNC und Take That und so, dass sie sagen, wenn wir immer gemeinsam auftreten, gemeinsam sind wir unschlagbar.
Ja, so wie so. Als wenn man so seine Follower zusammen. Bringt so, weißt du, dass man denkt, so von dir eins, von dir eine Million, von dir 500.000, so. Die machen das schon ganz schlau.
Ja. Schon nicht so doof, ne?
Ja.
Ja, ja.
Ich glaube, die werden zusammen touren, habe ich ein bisschen das Gefühl.
Ja, auch. Ja, wahrscheinlich. Dann kommen ja, das stimmt natürlich, klar, wenn du irgendwie willst, dass die Leute irgendwie Karten kaufen. Ist ja ehrlicherweise, also ich, das ist natürlich eine andere Altersklasse, ein anderes Geschlecht, aber bei Funny Bones mit und um Caroline Kebekus herum habt ihr es ja auch so ein bisschen gemacht. Da habt ihr die Kräfte gebündelt. Macht ja gemeinsam auch mehr Spaß eigentlich, oder?
Ja, eigentlich schon.
Das macht wirklich ihr das gemeinsam. Auch wieder, dass ihr als Komikerin wieder gemeinsam auf die Bühne geht?
Nee, weiß ich nicht. Also bestimmt, vielleicht, wer weiß. Ich meine, wir hassen uns jetzt alle. Nein. So richtig so Klischee. Ja, genau.
Nee, ja, natürlich, klar.
Wir hassen uns alle und wird rumgezickt. Nein, gar nicht. Das war super. Und warum soll man das nicht nochmal machen? Klar. Also ich bin, ich mag solche Mix-Shows. Ich mag das auch für, ich mag das als Comedian, ich mag es fürs Publikum, ist auch geil, oder? Also,
ja, ist auch cool.
Du hast halt immer so eine Abwechslung, genau.
Genau. Ja, kennt man ja aus den Comedy-Clubs in den USA, Los Angeles, New York und so, ist echt toll. Und du bist mit Till Reiners jetzt gerade unterwegs.
Genau, ja.
Wo spielst du? Köln.
Ja. Wir spielen dieses Wochenende in Aachen, Essen und Gelsenkirchen.
Gibt's noch Tickets? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ist restlos ausverkauft. Hoffentlich. Es ist ausverkauft. Es wäre doof, wenn das jetzt nicht ausverkauft wäre.
Wir gehen mal davon aus, dass das so ist. Ja. Phyllis, ich danke dir ganz herzlich.
Danke
Hat
auch.
Hat mich sehr gefreut. Wie schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Komm doch gerne wieder, wenn du magst.
Ja, gerne.
Und ich verspreche dir, wir sprechen nicht über Kino und Fußball.
Ja.
Das kriegen wir nicht. Ich merke es mir. Dankeschön. Okay, und danke. Wir alle sitzen natürlich am 27. März alle gemeinsam vor dem Fernseher und schauen die Passion. Das ist ja völlig klar.
Natürlich.
Logo.
Ja.
Natürlich.
Go Rainer.
Ja. 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 Genau. Dankeschön. Vieles, mach's gut. Bis
danke
dann.
Danke auch.
Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.